Hallo und herzlich willkommen zum Elon Time Podcast. Dies ist Episode Nummer 8. Wir haben den 16.05. Wir nehmen auf gegen, heute mal ein bisschen früher, 8:15. Mit dabei ist wieder Albrecht Köhler. Hallo.
Schönen guten Abend, Grüße.
Und wir haben einfach nach den Erfahrungen, die wir mit der letzten Aufnahme gemacht haben, das Vorgehen für diese Woche ein bisschen angepasst. Ich denke, dass sowieso vielleicht nochmal schrittweise Anpassungen erfolgen werden, damit wir beide unseren Modus finden. Entsprechend habe ich jetzt keine so besonders übersichtliche Zusammenfassung für diese Folge, was wir denn alles besprechen werden, da wir uns hier munter durch eine Pinnwand von zusammengetragenen interessanten Sachen hangeln werden.
Ist auf jeden Fall ziemlich groß geworden. Und ich bin gespannt, ob wir das alles irgendwie unterkriegen.
Ja, wir machen einfach so lange, bis wir eine Zeitmarke knacken, wo wir sagen, okay, so langsam sollten wir mal zum Ende kommen. Ich denke, das wäre so ein durchaus valides Vorgehen. Irgendwas werden wir ja schon draus gebastelt kriegen. Gibt es denn irgendwie ein Thema, was dir in dieser Woche besonders am Herzen gelegen hat? Wir haben jetzt vor der Show schon das eine oder andere hier bequatscht und auch schon die eine oder andere Anekdote zu den Themen ausgetauscht, aber was dich jetzt besonders gefesselt hat in der Woche?
Ja, da die Woche für mich recht arbeitsreich war und ich nicht allzu viel mit denen verbracht habe und doch auch neben dem Arbeiten auf dem Tesla-Gelände unterwegs war, war es für mich mit am spannendsten, diese Woche eine ganz schicke, interessante Aufnahme zu machen von der ersten Ramme auf dem Gigafactory 4-Gelände. Und da habe ich ein schönes 360-Grad-Video gemacht, das auch recht gut angekommen ist. Und das war jetzt mein Highlight in dieser Woche, könnte ich fast sagen. Mein privates Highlight, ja. Jetzt. Aber wir haben ja auch einige interessante Themen zusammengefunden und ich habe auch in der Vergangenheit viele Themen oder viele Topics oder viele Dinge gesehen und die wir jetzt ja auch in dieses Padlet eingetragen haben. Da gibt es auch einige viele Highlights, die jetzt in dieser Woche nicht stattgefunden haben, sondern in der Vergangenheit, so wollte ich sagen.
Also quasi auch nochmal so ein bisschen Recap Vergangenheit. Ich finde, das könnten wir ja auch durchaus mal irgendwie beibehalten, wenn man einfach auf was Interessantes aus der Vergangenheit stößt, dass wir das hier mit reinnehmen. Schließlich ist das ja. Ne, für Technikinteressierte und das denke ich für alle ganz spannend.
Jetzt aber sagtest du, zurück.
Jetzt sagtest so, du gerade. Du darfst.
Die Frage zurück an dich gestellt. Was war denn für dich in dieser Woche das Interessante, Spannendste?
Für mich in dieser Woche das Interessanteste, Spannendste war eigentlich, dass SpaceX eine Internetseite geschaltet hat, die nennt sich Class of 2020. Den Link schmeiße ich nachher mal in die Shownotes. Und zwar geht es dabei darum, dass Abschlussklässlerinnen und Abschlussklässler, also alle, die in diesem Jahr ihren Schulabschluss machen, ihr Foto oder ein Foto von sich auf diese SpaceX-Seite hochladen konnten. Dieses Foto wird dann in ein Mosaik des Erdballs, also ein Foto des Erdballs, und dann werden die Fotos so mosaikmäßig, da hat man bestimmt schon mal gesehen, dass quasi hellere Fotos werden dann als Landmasse irgendwie in die Landmasse einsortiert und Fotos mit einem blauen Hintergrund oder so werden dann halt irgendwo ins Wasser einsortiert. Weißt du, was ich meine ungefähr, ne? Mhm. Ja. Das hatte ich gesehen und das hat mich persönlich eigentlich war für mich persönlich am interessantesten, da meine Schwester in diesem Jahr ihr Abitur macht, also sie ist noch dabei, also sie ist eine Abschlussklässlerin 2020 und entsprechend hatte ich ihr mal den Link weitergeschickt und ohne Rückfrage war ich dann sehr erfreut, dass sie mir die Bestätigungs-E-Mail zurückschickte, dass sie da ihr Foto hochgeladen hat und da wartet sie jetzt gerade auf die Confirmation, dass das angenommen wird.
Ja, spannend.
Ja,
das Foto. Ich drücke ihr die Daumen, dass es drauf kommt.
Ja, ich auch, weil das Foto soll dann tatsächlich am 27.05. ist ja der Start für DM2 geplant Und da soll das Foto dann im Trunk der Dragon-Kapsel Richtung ISS fliegen. Also ich weiß nicht, was danach mit dem Foto passiert, ob die das da irgendwo an so eine Pinnwand hängen oder sowas. Oder wie du im Vorgespräch sagtest, ja, vielleicht hängen die das ja draußen auf oder so, keine Ahnung.
Draußen an die Fairing, dachte ich.
Ja, genau. Nee, aber keine Ahnung. Ich werde es auf jeden Fall mal weiterverfolgen und ganz im Sinne meiner Schwester werde ich da dann der mal erzählen, was mit dem Foto passiert ist.
Ja.
Jetzt sagtest du gerade, dass die erste Ramme auf dem Gigafactory Berlin steht. Jetzt steht ja auf dem Gelände keine Burg und ich kenne Ramme nur als diese hölzernen Gerätschaften, mit denen man Tore aufbricht. Was genau macht eine Ramme auf dem Gelände der Gigafactory?
Ja, das wird dazu verwendet, um eine Gründung herzustellen, also ein Pfahl in den Boden zu rammen, um darauf dann schwere Dinge zu installieren. Und aktuell sind da zwei Rammen in den Boden gerammt worden, oder zwei Pfähle in den Boden gerammt worden, aber wohl nur Testpfähle. Da sind Markierungen daran zu erkennen und ja, da wird man dann irgendwelche Tests damit durchführen und schauen, wie stark die auch, wie sich Kompressionen aushalten oder Belastungen aushalten. Genau, und aktuell steht da ziemlich mitten im Gelände eine einzelne Ramme und man muss mal sehen, wie sich das jetzt weiterentwickelt.
Jetzt hast du wahrscheinlich dann, hast du zum ersten Mal so ein 360-Grad-Video zusammengestitcht oder?
Nein, das ist gar kein Stitching, man fliegt halt mit der Drohne einmal drumrum.
Ach so.
Und macht dabei halt eine 4K-Videoaufnahme.
Oh, okay. Und jetzt sagtest du gerade noch, dass das vielleicht für Belastungstests, könnte das vielleicht auch was zu tun haben mit dem, was du in der letzten Folge sagtest, dass ja, wie fahren das, drei Viertel oder zwei Drittel des Geländes Wasserschutzgebiet sind, dass man da vielleicht dann noch irgendwelche Untersuchungen macht oder so?
Ja, das ist ein vielleicht Wunderpunkt, den du da ansprichst. Du hast ja so richtig gemerkt, es sind zwei Drittel von dem Gesamtgelände, das als Wasserschutzgebiet ausgewiesen ist. Und ja, es ist für mich jetzt nicht ganz nachvollziehbar, wie die jetzt schon auch Pfähle in den Boden rammen können, obwohl es dafür noch keine Genehmigung gibt. Ich hatte das ja letzte Woche auch schon erzählt, dass es so ist, dass die noch weitere Dokumente einreichen müssen und die Umwelt oder die Behörde dann entscheiden muss, ob es dazu ein neues Genehmigungsverfahren gibt oder ob die da eben so stattgeben können. Aber jetzt haben sie es halt auch bevor schon irgendein Kommentar von der Ministerium für Umwelt gegeben wurde, einfach schon was in den Boden gerammt. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben oder ob die das so machen können.
Dürfen die das überhaupt nicht?
Ich hab's einfach nur dokumentiert.
Okay.
Die wasserführende Schicht geht ja erst ab 6 Metern los. Vielleicht hat das damit was zu tun, dass die gar nicht bis zu dieser Schicht kommen.
Dafür sind es die Markierungen.
Die Pfähle sind halt auch nicht länger als 10 Meter.
Okay.
Von daher kommt das hin. Vielleicht gucken da auch noch 4 Meter oben raus, so dass das dann passen könnte. Aber das weiß ich nicht genau.
Also da guckt noch ein gutes Stück von dem Pfahl oben raus, oder?
Richtig, genau.
Okay.
Mhm.
Ja gut, dann.
Dabei ist es halt immer schwer einzuschätzen mit einer Drohne, wenn man jetzt nicht direkt da vor dem Pfahl steht, einzuschätzen, wie hoch das ist. Aber ich würde schon sagen, dass es 3-4 Meter sind. Mhm. Kommt hin. Aber ja, das werden sich bestimmte Leute ganz genau anschauen und vielleicht auch nochmal das juristisch prüfen lassen. Kann ich mir gut vorstellen. Also das ist zumindest für die Leute, die da was dagegen haben, auch schon ein Wunderpunkt. Und ich habe auch schon gesehen bei Facebook, dass es da einige Kommentare dazu gibt.
Aber ich kann mir doch jetzt eigentlich nicht vorstellen, dass irgendwie da irgendein Tesla-Official riskiert, irgendwie da eine Baugenehmigung zu kriegen, nur weil sie jetzt mal denken, oh komm, wir pfählen jetzt gerade mal das Gelände.
Ja, das hätte ich auch gedacht, aber es gibt ja vom Landesumweltamt, sage ich immer, es ist das Ministerium für Umwelt des Landes Brandenburgs, hat halt auch ziemlich klare Ansagen gemacht, wie zum Beispiel Fahrzeuge zu betanken sind und man hat recht früh gesehen, dass Fahrzeuge betankt werden auf dem Gelände, obwohl es außerhalb stattfinden soll. Also da weiß ich jetzt auch nicht genau, wie das dazu kam, kann mir aber auch nicht denken, dass das unbedingt Tesla so gewollt hat, aber wahrscheinlich wurde das einfach an die Mitarbeiter nicht richtig kommuniziert, sodass sie das dann doch trotzdem gemacht haben. Aber mittlerweile ist es so, dass es eine Tankstelle außerhalb des Geländes gibt und ich habe auch schon gesehen, dass extra das Tankfahrzeug einmal durchs Gelände fährt, zwar, aber dann an dieser Tankstelle außerhalb des Wasserschutzgebietes Fahrzeug auftankt. Es ist nicht mehr so, dass es auf dem Gelände passiert.
Ja gut, ich sag mal, bei so einer Betankungssache, da könnte man ja dann vielleicht ohne den Mitarbeitern da jetzt irgendwie was, weiß ich nicht, zu unterstellen zu wollen oder was Böses zu wollen, da, vielleicht sind da tatsächlich auch Mitarbeiter irgendwie nur Mitarbeiter und dann vielleicht gibt es Kommunikationsschwierigkeiten, wie du gerade sagtest oder so und dann, weiß ich nicht, passiert's halt, aber wenn ich da so einen Pfahl in den Boden ramme, das ist ja jetzt nichts, was irgendwie aufgrund schlechter Kommunikation passieren wird, oder?
Also. Ja, da hast du recht. Also und die Pfähle sind auf jeden Fall in dem Wasserschutzgebiet auch gefällt worden. Aber da wird's, also die kommunizieren ja auch ständig miteinander. Das ist auf einer Sitzung ist das bekannt gegeben worden, auch oder haben sie es mitgeteilt, dass die sehr in engem Kontakt stehen miteinander, Tesla und auch die Behörden. Und die werden das schon genau abgesprochen haben und auch argumentiert haben, sodass sie es halt machen können.
Jetzt kommen wir an vielen Stellen ja irgendwie tatsächlich auf dieses Wasserschutzgebiet zu sprechen. Hast du da irgendwann mal vielleicht tatsächlich sowas, wie gesagt, haben wir noch nicht drüber gesprochen, aber hast du da vielleicht tatsächlich so mal sowas wie eine Grafik angefertigt oder so, welche Bereiche des Geländes Wasserschutz sind?
Ja, muss man gar nicht selber anfertigen. Es gibt ein Geoportal des Landes Brandenburgs und da ist das auch gut aufgezeichnet.
Okay, können wir vielleicht dann auch also nochmal verlinken für Interessierte.
Ja. Das ist eigentlich ganz schön und das schätze ich auch sehr, dass, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, auch eigentlich sämtliche Informationen, so behördliche Informationen auch finden kann.
Ja.
Das hätte ich schon viel früher gerne so gehabt. So vor 10 Jahren habe ich mir immer gedacht, verdammte Axt, warum muss man da jetzt irgendwie Anträge, warum muss man jetzt extra zur Behörde laufen, um da spezielle Dokumente einzusehen? Mittlerweile ist es ja alles digital und online und somit kann man halt auch Fakten zusammensammeln.
Ja, stimmt.
Das macht eigentlich auch Spaß.
Ja, ja, das wäre nochmal, stimmt, das wäre auch nochmal so eine kleine Anekdote irgendwie aus dem Privaten. Wir haben jetzt im letzten Jahr Photovoltaik aufs Dach gekriegt und tatsächlich muss ich in dieses Antragsformular dann auch unser Flurstück, ich hatte ja noch nie davon gehört, dass irgendwie hier Straßenzüge in Flurstücke und sowas eingeteilt werden. Und das hat man dann tatsächlich auch, ja wie du sagst, mittlerweile online gefunden. Also ich musste nicht zur Stadt laufen und fragen, welches Flurstück wir haben, sondern das konnte man dann online nachgucken.
Ja, wäre vielleicht was...
Dass wir auch in die Show packen könnten.
Ja, gerne. Müssen wir uns dann nochmal notieren. Ja, du musst halt nicht mehr zum Grundbuchamt rennen, ne? Und da ewig warten. Und das ist schon. Die Digitalisierung macht einiges einfacher. Man muss nur gut damit umgehen können.
Ja, genau. Ich trage das jetzt gerade mal hier ins Pad ein. Wasserschutzgebiet, Übersicht in die Shownotes. Dann können diejenigen oder derjenige von euch, der sich dafür interessiert, gerne nochmal reingucken. So, Shownotes, zack. So machen wir es.
Ansonsten ist auf dem Giga-Berlin-Gelände ist dann eine größere Schotterfläche jetzt auch hergerichtet worden. Und das sieht so aus, als würden dort auch die größeren Fahrzeuge abgestellt. Aktuell ist, oder bis vor kurzem war es so, dass viele Fahrzeuge am Haupteingang abgestellt werden und jetzt werden die nach hinten in das hintere Gebiet, in den nördlichen Bereich des Gigafactory 4 Geländes gefahren und da werden dann wahrscheinlich auch Materialien abgelagert werden.
Okay, also da wird sowas wie eine vorübergehende oder tatsächlich schon feste Lagerstätte eingerichtet?
Nur das kann ich nicht genau sagen.
Okay.
Ja. Also es wird vorübergehend sein, weil da dann später sowieso noch andere Gebäude hinkommen. Ja, aber wie lange das da jetzt ist, weiß ich auch nicht.
Ja. Gut. Da.
Viel mehr gibt es da gar nicht so zu sagen.
Nicht.
Ich werde morgen nochmal hin.
Ja.
Also morgen ist Sonntag.
Morgen ist Sonntag.
Genau, und mir das nochmal genauer anschauen und auch Fotos davon machen. Es gibt ja einen Fotoordner oder ein Fotoalbum von mir, der auch öffentlich ist. Den können wir vielleicht auch mal in die Shownotes hauen, da kann man dann immer die aktuellsten Bilder aus dem Gelände sehen. Das ist eigentlich auch mal ganz schön. Da gebe ich mir immer viel Mühe.
Ja, selbstverständlich. Dann wollen wir doch alle Welt daran teilhaben lassen, was es da Neues gibt. Also ich fand eigentlich am coolsten fand ich eigentlich deine Gegenüberstellung. Ich meine, das hattest du gemacht mit dem Terraforming, mit der Anekdote, wo du sagtest, Terraforming, also das sieht aus wie auf dem Mars. Also es ist schon enorm irgendwie, was da innerhalb einer so kurzen Zeit passiert ist.
Ja, und ich glaube, Tobias hat doch auch da, fand ich auch ganz cool, so eine Mars-Base auf ja, das Gelände stimmt, genau. gesetzt mit dem Bild. Das ist eigentlich auch geil.
Ja, stimmt. Wo wir bei, also genau, du wirst morgen wahrscheinlich dann nochmal der Gigafactory einen Besuch abstatten. Ich werde morgen gegen 10 Uhr in der Früh, es ist nicht in der Früh, aber nach dem Frühstück werde ich wahrscheinlich noch ein paar Minuten vor dem Fernseher verbringen, weil morgen nämlich 60 weitere Starlink-Satelliten auf den Weg gebracht werden.
Cool.
Das ist dann jetzt der 8. Start.
Okay, ja.
Also ich, die haben ja irgendwann die Namenskonvention mal gebrochen, meine ich, ne? Ich meine, es ist, also ich glaube, der Start heißt Starlink 8, aber es ist in Wirklichkeit erst der 7. oder sowas. Also,
Da weiß ich jetzt nicht gut Bescheid.
Ja, nee, ich auch nicht.
Ich versuche immer nur, da am Ball zu bleiben, wie viele Starlink-Satelliten jetzt tatsächlich im All sind. Und
genau.
Beim letzten Mal waren es 300?
420.
60? Oh, alles klar.
Beim letzten Mal
waren sind es jetzt?
Ja, da will ich mich, das hatte
480.
Ich 480. Jein, ich habe beim letzten Mal auch gemutmaßt, da waren es nämlich 362 waren es vorher und dann habe ich gesagt, ja klar, dann sind es beim nächsten Mal 422. Aber in der Zwischenzeit
steigen ja welche aus.
Richtig, genau. Also in der Zwischenzeit waren zwei Stück ausgestiegen und entsprechend waren es dann nur noch 420. Und ja, natürlich würden wir uns jetzt alle wünschen, dass es beim nächsten Mal dann 480 sind, aber wenn da auch mal wieder welche aussteigen, die scheinen ja nicht so teuer zu sein, dann ja, dann ist das halt so. In dem Zusammenhang, das wird jetzt noch nicht die nächste Mission sein, also jetzt Starlink 8 ist die nächste Mission. Auf Starlink 9 können wir uns freuen, das hatten wir auch beim letzten Mal drüber gesprochen, weil ja dann, das soll die erste Mission sein, wo diese Sonnenschutzvisiere an den Satelliten dran sein sollen.
Ja.
Und dann, Moment, ich gucke gerade mal, wo habe ich den Link? Da, Rideshare. Das ist nämlich der nächste Gedanke, der momentan im Gespräch ist. Warum nicht die Starlink-Satelliten nehmen zwar relativ viel Platz in der Nutzlastverkleidung von der Falcon 9 ein, aber es ist immer noch ein bisschen Platz. Und von der Payload, also von der Nutzlast.
Aufnahme?
Ja, genau. Genau. Also von dem, was die Rakete rein vom Gewicht in den Orbit bringen könnte, wäre auch noch ein bisschen Platz. Und hier ist jetzt, also zumindest titelt Tesselrati, dass SpaceX jetzt in Erwägung zieht, Ridesharing für diese, wie heißen diese, CubeSats oder Nanosats?
Nanosats.
Genau. Also für sehr kleine Satelliten dann noch on top, also 60 Starlink-Satelliten und dann noch Rideshare für Mini-Satelliten quasi. Also das fand ich auch mega spannend.
Also da wird es auf jeden Fall genügend Kleinunternehmen geben, die da Bock drauf haben.
Ja. Ich gucke gerade mal hier, ob ich sehe, also ist der also normalerweise hat Tesselrati sehr ausufernde, sehr lange Artikel. So, ein Starlink-Satellit ist ungefähr 115 Kilo schwer, das ist tatsächlich nicht so besonders viel. Jetzt gucke ich gerade, ob hier irgendwo steht, wie viel noch nach oben im Platz ist. Cards, nee, leider nicht. Aber ich finde es auf jeden Fall eine coole Idee. Also warum nicht, wenn man noch ein bisschen Nutzlast übrig hat, das auch noch verkaufen vor allem, ne?
Ja, also da frage ich mich, warum die da jetzt erst drauf kommen. Das ist doch irgendwo nachvollziehbar, dass man, wenn man Platz hat, sich überlegen muss, ob man den nicht noch jemandem anderen geben kann.
Ja, vielleicht ist es tatsächlich intern schon länger im Gespräch.
Oder rechtlich vielleicht auch nicht ganz klar gewesen und man musste dazu ein juristisches Konstrukt noch bilden. Das
ja.
Kann natürlich auch sein. Oder ein versicherungstechnisches Konstrukt. Das ist ja auch nicht mal ganz einfach.
Ja. Also, Moment mal. The mission is scheduled earlier June? Juni? Ach Gott, nee, ach Gott, hier ist die Namenskonvention jetzt noch ganz anders. Also, earlier than June, likely space external. 17. Mai, nee, stimmt. Also, es ist wohl hier für. Nee, da muss ich nochmal genauer reinschauen. Also, das liefern wir auf jeden Fall nach. Also, hier steht jetzt tatsächlich für Starlink 8 schon die erste Kooperation mit SkySats drin. Aber das wäre ja dann jetzt morgen.
Morgen.
Ja. Ah ja, gut. Ich verlinke auf jeden Fall den Tesla-Rati-Artikel. Guck, ob ich dazu eine deutsche Quelle finde, ja, weil das wird ja für die meisten Hörerinnen und Hörer viel interessanter sein, da nochmal eine deutsche Quelle zu haben. Aber das stelle ich dann spätestens in den Shownotes nochmal klar, ob da jetzt das schon der nächste Start ist oder nicht. However, ich finde es einfach cool, dass Ridesharing an Bord von Starlink-Missionen geplant ist.
Und wann soll Starlink neue Missionen starten? Hast du das im Kopf oder ungefähr? Ist das noch vor dem Start der SpaceX-Astronauten oder danach dann?
Also ich denke, dass vor dem DM2-Start, der ja jetzt schon, DM2 ist am 27.05., mhm, wir haben jetzt den 17.05., wo Starlink 8 starten soll.
Ja, dann das muss er danach. Ja.
10 Tage, das finde ich schon sehr ambitioniert. Ich weiß auch nicht, ja, ob noch eine Falcon Heavy irgendwo im Hangar rumliegt, die jetzt gerade bereit ist. Außerdem, die müssen ja mit der Produktion der Satelliten hinterherkommen. Da
weiß Falcon ich Heavy, du meinst Falcon?
Falcon 9.
Falcon 9.
Hm? Ja, natürlich. Starlink 9, ich gucke trotzdem mal kurz. Manchmal hat ja Geoff Barrett da schon eine Launch-Graphic für fertig. Starlink 9. Nee, da macht Google mir jetzt natürlich einen Strich durch die Rechnung. Der sucht jetzt nicht nach Starlink 9, sondern nach Starlink und Falcon 9. Nee, habe ich jetzt hier nicht. April, Starlink, Reddit, ja. Reddit ist natürlich immer so halbwegs offiziell. Aber hier steht auch kein Datum drin, nur der Stichwort
Starlink. Aber was ich ja parallel schon mal sagen kann, dass die ersten Astronauten sich in die Quarantäne begeben haben für den ersten Start ins All mit SpaceX. Ja. Das ist jetzt, glaube ich, am 13. Mai, ne? 13. Mai ist das
losgegangen.
Ist das passiert? Losgegangen.
Okay. Ist das?
Da wär's auch,
ist das eigentlich, wo ich mich gefragt hatte, haben die Space Shuttle Astronauten das auch immer gemacht oder ist das jetzt eine Pandemie-Sache?
Nee, das war vorher auch schon immer.
Okay.
Das ist einfach eine Sicherheitsmaßnahme, dass die Astronauten nicht erkranken in dieser Zeit und oder wenn sie erkranken, dann auch nochmal ausgewechselt werden können und einfach die Infektionsgefahr minimiert ist. Und das hat nichts mit der Corona-Krise zu tun, sondern das war vorher auch schon immer. Also auch die Astronauten, die mit den Sojus-Raketen ins All geflogen sind, die mussten auch schon immer 2 Wochen vorher in Quarantäne.
Spielt da auch mit, also einerseits könnte man natürlich argumentieren, die wollen vermeiden, dass die Astronauten für diese Zeit ausfallen. Es ist, glaube ich, nicht so einfach, einen Ersatz für einen Astronauten zu finden. Geht es vielleicht aber auch darum, einfach zu vermeiden, dass Erkrankungen mit zur ISS geschleppt werden?
Auch das.
Mhm. Ja, ne?
Aber es gibt, also zumindest, wie das jetzt bei SpaceX ist, weiß ich gar nicht so genau, aber die werden auch eine Ausfallcrew haben. So war es bei den Soyuz-Starts, den NASA-Starts, der ISS auch immer, dass es eine Crew gab, die im Hintergrund gewartet hat, falls dann doch irgendwas passiert, dass sie dann starten können.
Okay, ein Fallback quasi dann, ja.
Ja, ja.
Dann, wie gesagt, markiere ich den hier auch einmal kurz. Die Quarantäne geht dann jetzt quasi also vom 13. bis zum 27. Das ist ja auch schon eine ansehnliche Zeit. Das sind ja dann eine Woche, zwei Wochen sind das dann, ne? Ja, genau. Das sind dann, ja, genau 14 Tage sind das dann. Die sind jetzt letzte Woche Mittwoch in Quarantäne gegangen und der Mittwoch, der 27. ist dann der Start und
dann werden sie von der Quarantäne aus mit einem Model X von Tesla zur Startrampe gefahren. Und das
sehr
wird
cool.
Ein sehr abgefahrenes Ereignis werden, weil das ja nun auch der erste Start ist von Astronauten in das All mit SpaceX.
Ja.
Und man konnte ja in der Vergangenheit immer sehen, bei den animierten Videos, wie das dann aussieht, wie die Brücke dann auf an die Falcon 9 ranfährt und die Leute dann, oder die Astronauten dann in die Kapsel einsteigen. Da bin ich schon sehr gespannt und ich werde mir das auf jeden Fall irgendwie frei halten. 27. hatte ich jetzt noch gar nicht geguckt, ob ich da arbeiten muss. Wenn ich da arbeiten muss, dann muss ich mir das natürlich wegtauschen.
Ja, vor allem, das, also ich glaube, die Vorberichterstattung, ich glaube, die NASA wollte schon, also ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, die NASA wollte tatsächlich mit der Vorberichterstattung eine Woche vorher anfangen irgendwie. Und also das quasi das Programm auf, es gibt diesen TV-Kanal, NASA TV, und dass da das Programm dann quasi sich alles um die Commercial Crew Mission drehen sollte. So zumindest das, was ich in Erinnerung habe. Aber auf jeden Fall, weiß ich nicht, gibt es da mehr zu sehen als den Start. Also sonst schaltet man halt irgendwie so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde vorher ein, um vielleicht noch irgendwie hier den Kommentar von Tim Dodd dazu zu hören. Aber da wird es mit Sicherheit eine längere Vorberichterstattung geben. Ich bin auch echt super gespannt.
Ja, und all diejenigen, die das nicht erwarten können, die können ja schon mal am Docking-Simulator versuchen, die Raumkapsel an der ISS anzudocken. SpaceX hat ja vor kurzem, ich weiß gar nicht wann das war, vor ein paar Tagen, einen Simulator über Twitter präsentiert. Da kann man mal ein bisschen spielen dran und gucken, ob man da an die ISS auch gut andocken kann, ob man ein guter Manövrier Mensch wäre.
Das ist tatsächlich im Browser spielbar. Man muss sich da, glaube ich, gar nichts runterladen, oder?
Ja, genau, richtig. Ich hatte das vorhin einmal kurz ausprobiert und man muss nichts runterladen, das läuft im Browser. Ja.
Okay. Also, ne, denkt dran, ich hatte das dem Albrecht auch gesagt, jede Geschwindigkeit, die ihr aufbaut, müsst ihr auch wieder abbremsen. Das ist nicht so wie auf der Erde, dass es da irgendwelche Reibungskräfte gibt. Also rast uns nicht in die ISS. Wenn ihr vielleicht doch ein bisschen zu schnell geworden seid, vielleicht entscheidet ihr euch ja, über die ISS drüber zu fliegen, dann kann man auch mal einen Eindruck von der ISS bekommen. Soweit ich das mitbekommen habe, ist das Modell der ISS tatsächlich Scott Manley approved. Ein relativ bekannter Space, also Raumfahrt-YouTuber, Raumfahrtkenner auch, genau, der einfach mal um die ISS rumgeflogen ist und hat geguckt, ob das Modell denn auch adäquat ist. Ja, scheint es wohl zu sein. Also insofern, schaut da gerne mal rein. Ich möchte aber tatsächlich noch einmal zurück zu dem SpaceX. Ja, jetzt kommt es natürlich. SpaceX und Tesla Model X, beides X, das als Shuttle eingesetzt wird. Ich fand es einerseits natürlich total cool. Das Bild schmeiße ich gerne mal als Kapitelbild rein. Ich fand es aber nicht nur cool, dass das jetzt ein NASA-lackiertes oder NASA-foliertes Model X ist, sondern dass Jim Bridenstine, ich weiß nicht, ob es ernst gemeint war, aber ich hatte den Eindruck, dass die NASA sich hier ein Stück weit der Öffentlichkeit auch hingegeben hat. Man sollte Musikwünsche für eine Playlist doch twittern, die dann auf dem Weg zur Startrampe gespielt wird.
Oh, da gibt es aber schöne viele Sachen.
Ja.
Wir hatten damals, als ich noch ehrenamtlich für New Space Vision gearbeitet habe, auch meine Playlist so mit Raumfahrttiteln zusammengestellt. Die können wir auch mal unten mit anhängen.
Ja, gerne.
Da sind wirklich einige coole Titel dabei, die sehr inspirierend sind, ja. Und vielleicht sollten wir die auch mal bei Twitter da hochladen. Mal gucken, ob das Anklang findet.
Ja, wäre auf jeden Fall was den einen oder anderen was sagen wird, die New Space Vision. Gut, genau, das war das, was ich noch zum Shuttle sagen wollte. Das hatten wir auch abgehakt. Wunderbar. Ich fliege gerade noch mal drüber. Allgemein hatten wir ja gerade auch eingangs schon gesagt, dass uns so zwei, drei Sachen im Verlauf der Woche aufgefallen sind, die uns, ja, nicht nur in der letzten Woche, sondern einfach allgemein sehr emotional im Bereich Raumfahrt oder Elektromobilität oder allgemein Mobilität berührt hatten oder ja, irgendwann mal gekriegt hatten. Und da hatten wir jetzt noch zwei, drei sehr empfehlenswerte YouTube-Videos, die man meiner Meinung nach doch auch einfach auch gucken kann, ohne dass man der sonderlich große Englischkenner ist, oder?
Mhm. Ja, da würde ich einfach mal anfangen.
Ja, klar, gerne.
Ich hatte vorhin einmal in die eingeworfen, dass ich damals sehr fasziniert von einem Spot von Audi war, der damals 2016 zum Super Bowl gezeigt wurde. Da sieht man einen R8, der von einem jungen Fahrer gefahren wird, der seinen Vater einlädt, den auch mal zu fahren. Und der Vater war nun mal zufälligerweise Astronaut auf dem Space Shuttle und ist da mit dem R8 gefahren und hatte das Gefühl, wie damals wie bei einem Start des Space Shuttles auch im Space Shuttle zu sitzen und während das Fahrzeug beschleunigt. Und das war doch auch eine sehr schöne, emotionale ein sehr schönes emotionales Video, das mir doch auch Gänsehaut bereitet hat. Das fand ich gut.
Und das ja tatsächlich trotzdem der R8 ja ein Verbrennungsfahrzeug war. Damals war Elektromobilität ja noch nicht so die Sache irgendwie, ne?
Ja, da hast du recht, stimmt. 2016, ja, das ist jetzt 4 Jahre her. Da konnte man das noch ohne Probleme zeigen. Heute würde das wahrscheinlich dazu führen, dass viele den Kopf schütteln würden und sagen würden, na Mensch, Audi hat völlig verpasst, sich da weiterzuentwickeln. Und heute würden sie es wahrscheinlich auch nicht machen. Da würde dann wahrscheinlich ein e-tron fahren. Aber das ist halt auch das Interessante an diesem Video, diese Power, die man auch anders spürt als beim Elektrofahrzeug, lässt halt den Vater auch eher an seinen Flug, an seinen Space Shuttle Flug denken, als jetzt wahrscheinlich mit dem Elektrofahrzeug. Ja, da müssten die Raketen vielleicht heutzutage auch elektrisch sein, damit er das Gefühl nochmal wieder erlebt.
Ja. Aber ich finde es, also wie gesagt, ich habe mir tatsächlich vorweg hatte ich mir das Video ja auch einmal angeschaut und da hatte ich nach den ersten 20 Sekunden alleine durch die Soundkulisse schon Gänsehautfeeling. Also für diejenigen von euch, die für solche Vater-Sohn-emotionalen Videos zu haben sind, da auf jeden Fall eine ausdrückliche Empfehlung. Ist echt ein schöner Spot gewesen. Also
da gab es schlechtere. Gut Geld in die Hand genommen haben, um den überhaupt zu produzieren. Ich meine, um den dann auch noch zu zeigen beim Super Bowl, na, da wissen wir ja alle, das ist pro Sekunde eh teuer.
Ja. Ich weiß nicht, jetzt ist ein bisschen off-topic, wobei auch nicht so ganz, ist im Bereich Elektromobilität, hast du den Porsche, was ist das, Taycan-Spot gesehen, der zum Super Bowl dieses Jahr gezeigt wurde?
Ich weiß es nicht. Ich hätte gedacht, ja, aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern.
Das war diese Verfolgungsjagd, wo aus dem, wo quasi irgendwie der Prototyp entwendet wird und dann rasen alle mit Verbrennern hinterher.
Ja, stimmt. Ich erinnere mich jetzt wieder. Der fährt doch da über irgendwie so eine Brücke drüber. Ich fand ihn aber ein bisschen komisch, muss ich sagen. Also der hat mich auf jeden Fall nicht so emotional mitgenommen wie dieser R8 Audi-Spot.
Genau, das war das, wo ich jetzt drauf hinaus wollte irgendwie. Ja. Also das... Also es muss nicht immer ein Elektrofahrzeug sein, womit man dann warme Gefühle verbindet oder sowas. Von daher, ich empfehle euch auch definitiv da mal in den Spot reinzugucken.
Ja. Siehst du, hatte ich schon völlig verdrängt, vergessen. Dann scheint er auch nicht so gut gewesen zu sein.
Ja, genau. Man hat den Spot von 2016, hast du jetzt in deinem Fall nicht vergessen. Ich habe den Super Bowl damals nicht so besonders aktiv verfolgt. Aber hier dann, dass man auch, bei einem 4 Jahre alten Spot mit einem Verbrennungsfahrzeug sich erinnern kann, finde ich schon eine starke Leistung. In gleicher Klasse bei mir, wie wir gerade so ein kurzes Brainstorming gemacht, wo dir der eingefallen ist, der Spot, ist mir in Erinnerung geblieben mit gleichem emotionalen Gehalt das offizielle Video von SpaceX zum ersten Falcon Heavy Start, wo sie den Starman so eine Schaufensterpuppe angezogen als Astronaut, trifft es das in etwa? Den haben sie in einen Tesla Roadster reingesetzt und dann haben sie diesen Tesla Roadster mit diesem Astronautenmodell auf dem Fahrersitz sitzend in eine Sonnenumlaufbahn geschossen. Das Ganze war die letzte Demo-Mission der Falcon Heavy, wo SpaceX quasi beweisen wollte, dass das Konzept Falcon Heavy funktioniert und damit man keine Kundennutzlast gefährdet, die man dann vielleicht teuer irgendwie versichern müsste oder sowas, haben sie einfach nur ein sehr schweres Auto und ich glaube noch irgendwie ein Edelstahlklotz drunter in eine Sonnenumlaufbahn geschossen. Also das wird dann noch eine ganze Weile unterwegs sein. Und dazu gab es eben auch ein offizielles Recap-Video inklusive Soundtrack, der dem einen oder anderen von euch was sagen wird. Ich spoilere das jetzt mal nicht. Ich würde sagen, beide Videos verlinken wir einfach mal in den Shownotes, oder? Für diejenigen, die Lust auf so ein bisschen alte Videos haben, weil auch der Falcon Heavy Start, wann wurde das hochgeladen? Ich gucke gerade mal rein. Das wurde auch veröffentlicht 2018, im März 2018. Insofern jetzt 2 Jahre alt. Aber meine Güte, die Zeit rennt, ne? Kommt das ewig hervor.
Ich glaube, ich muss dich da korrigieren. Ganz sicher bin ich mir jetzt aber auch nicht. Du meintest, dass der Starman ein Kostüm anhat oder als Astronaut verkleidet ist. Ich glaube, der hat sogar den richtigen Raumfahrtanzug an. Der so als Testzwecke auch mit hochgeschossen wurde.
Ist das der gleiche, den jetzt dann quasi Bob und Dark auf die M2 tragen?
Wahrscheinlich nicht der gleiche, aber eine Vorgängerversion davon. Also meine ich mal gelesen zu haben.
Okay.
Bin mir da aber auch nicht ganz sicher.
Auch in dem Zusammenhang, was noch Detail ist, die Puppe haben sie ja Ripley genannt. Also ist jetzt mit Sicherheit...
In Anlehnung an einen Film?
Genau.
Wie war, gab es da nicht was?
Alien.
Ach, Alien, stimmt.
Ja.
Wer war denn das?
Das war doch der Roboter. Der Androide.
Ah, okay.
Genau. So viel dazu. Aber beide Videos schmeißen wir in die Shownotes. Wie gesagt, wer da Spaß dran hat, gerne mal reingucken. Sollen wir mit Videos weitermachen?
Na, zumindest eins würde ich noch empfehlen. Ja. Das hattest du ja auch schon mal empfohlen. Das ist dieses Vergleichsvideo von unterschiedlichen Raketen mal nebeneinander gestellt gegenüber interessanten Bauwerken aus der Welt.
Ja.
Und da sieht man dann zum Beispiel, ich weiß gar nicht, welche Rakete. Ich glaube, die Falcon 9 neben der Freiheitsstatue stehen und halt ziemlich gut eingebettet in die realistische und die natürliche Umgebung. Und das gibt doch mal ganz gut, verdeutlicht einem ganz gut, wie die Größenverhältnisse eigentlich sind.
Ich fand, also ein ähnliches Video kannte ich halt von der Corridor Crew schon, wo sie mal eine Falcon, also wo auch die ganzen Falcon-Raketen und auch das, ist ja nicht mal BFA, sondern das Starship, mal neben die Freiheitsstatue gestellt haben, wo ich dann zum ersten Mal so wirklich realisiert habe, ja, der Maßstab Freiheitsstatue ist ja schön und gut, aber ich habe keine Ahnung, wie groß die Freiheitsstatue ist.
Ah, okay. Ja, wenn man sie noch nicht gesehen hat, tatsächlich, ja.
Genau. Also, weiß ich, was
aber, man da aber ist, ja, ja.
Okay.
Ich habe mir das mal anschauen können. Aber die haben ja aber auch den Arc de Triomphe in Frankreich. Vielleicht warst du in Paris ja schon mal.
Nee, leider nicht.
ich weiß nicht, was die, welche Rakete sie damit verglichen haben. Ob das die.
Ist das Space Shuttle?
Space Shuttle war?
Genau, das Space Shuttle.
Ah, siehst du das gerade?
Ja, genau. Ich glaube, ich scroll gerade durch.
Ja. Jetzt müssten wir mal noch irgendeine Rakete neben den Berliner Fernsehturm stellen. Ja. Den hast du vielleicht schon mal gesehen.
Ja, mir hilft, ich sehe jetzt gerade tatsächlich, mir hilft am ehesten noch hier die ISS auf einem Fußballfeld.
Ah, ja.
Die hätte ich mir, warum auch immer ich sie mir größer vorgestellt hatte, also die ISS ist ja tatsächlich nicht besonders groß, aber ich hätte sie mir größer vorgestellt als ein Fußballfeld. Aber gut, das ist sie nicht. Ist ungefähr so groß wie ein Fußballfeld.
Mhm.
Das ist spannend. Aber ja, auch da definitiv Empfehlung. Ich sehe hier gerade noch die Falcon Heavy haben sie neben das Flatiron Building gestellt.
Ja.
Ja. Aber vielleicht, wo ich so einen Aha-Moment hatte, verlinken wir vielleicht beide Videos. Einmal das Voyages, The Scale of Spacecraft, wo wir gerade die ganze Zeit gesprochen haben. Und dann nochmal das Corridor Crew Video, weil da haben sie einfach mal einen Landing Lag. Also das, eins der drei Beinchen, auf denen die Falcon-Raketen landen, haben sie einfach mal in einen Raum, also das ist eine Halle, einfach mal versucht, in eine Halle rein zu skalieren und dieses eine Bein passt nicht in die Halle, weil die Decke zu niedrig ist. Also das war so, okay, da muss der Rest der Rakete ziemlich groß sein.
Ich habe gerade geschmunzelt, als du gesagt hast, Beinchen, das ist, ist ein Riesenbein.
Ja.
Ja, schon verrückt. Und wenn man sich vorstellt, dass diese Ausmaße von einer Rakete auch auf so einem kleinen Pad landen im Wasser, dann ist das schon völlig abgefahren.
Ja, aber auch da habe ich mal wieder eine neue, ganz neue Wertschätzung für dieses Pad, was im Wasser rumschwimmt, erhalten irgendwie. Ne? Also wenn jetzt das eins von drei Beinen ist und das ist dran geflanscht an ein, wie ist der Durchmesser? Sechs Meter war Starship. Das müssen wir sich, 5 Meter kommt das ungefähr hin, also ein bisschen, oder ein bisschen weniger als 4 Meter, ich weiß nicht genau. also nicht 6 Meter, aber trotzdem, dran geflanscht nochmal an so einen Zylinder und dann muss ja auch auch die Plattform, auf dem das im Wasser landet, oder das muss ja auch schon, das ist kein kleines Schiffchen.
Ja, und wenn man sich dann auch verdeutlicht, welche Kräfte nötig sind, um die Bewegung der landenden Rakete gut hinzubekommen in den letzten 2 Sekunden, falls da nochmal Veränderungen nötig sind, dann ist das auch völlig krass. Also das sind enorme Kräfte, die dann auch auf die Rakete wirken und die auch erstmal generiert werden müssen, um diese ganze Masse in Bewegung zu setzen. Da gab es doch in der Vergangenheit, ich weiß jetzt nicht, welche Landung das war, die dann auch eine ziemliche Schrägstellung in den letzten paar Sekunden hatte. Und dann hat sich das Triebwerk aber gerade noch so Mühe gegeben, um die Rakete doch wieder gerade, halbwegs gerade zu stellen, damit die nicht ins Wasser fällt.
Ja.
Und da dachte ich mir, wow, das erstmal hinkriegen, ist Wahnsinn.
Vor allem, ich weiß nicht, sag dir, also hast du dir tatsächlich mal, also sagt dir Suicide Burn was?
Nee.
Dann vielleicht mal einen kleinen Exkurs in, wie landet SpaceX die Raketen, wenn du möchtest.
Ja, gerne.
Und zwar ist es ja so, dass die Falcon 9, das hatten wir an verschiedenen Stellen schon mal angesprochen, heißt ja Falcon 9, weil sie 9 Triebwerke hat. Und wenn die Rakete startet, wie du gerade sagtest, braucht die einfach auch unglaublich viel Kraft, um die Nutzlast einfach in den Orbit zu bringen. Und das macht sie, indem sie alle 9 Triebwerke auf Full Throttle, also volle Power, mit Treibstoff und Sauerstoff versorgt und dann entsprechend die Rakete abhebt. Jetzt ist es ja so, dass wenn die Rakete zurückkommt, die Rakete leichter geworden ist, weil eben weniger Kerosin drin ist und weniger Sauerstoff drin ist. Und die Power, die ein einzelnes Triebwerk liefert, ist mehr als benötigt würde, um die Rakete wieder steigen zu lassen. Also die Rakete ist, glaube ich, bis auf einen Viertel oder ein Fünftel sogar. Also sie ist auf jeden Fall relativ leer vom Treibstoff her und ist dadurch sehr so leicht, dass wenn ich jetzt das eine Triebwerk zünde und das so weit auf die kleinste Flamme stelle, die es nur geht, dann würde meine Rakete wieder abheben.
Ah, okay.
Das heißt, was SpaceX mit den Falcon-Raketen macht, ist ein sogenannter, ja, ein Suicide-Burner, also eine Suizidzündung. Da ist es so, dass man einfach so viel Geschwindigkeit, also man lässt die Rakete so lange fallen, bis es gerade eben noch passt, dass man das Triebwerk mit voller Power zündet und dann sanft auf dem Boden landet.
Ah, okay.
Also es ist tatsächlich so, würde das Triebwerk eine Sekunde früher starten, dann würde die Rakete vielleicht bis auf 2 Meter an den Boden rankommen und dann wieder abheben.
Mhm.
Einfach weil der Schub von dem Triebwerk wesentlich höher ist, als das Gewicht der Rakete voraussetzen würde.
Mhm.
Das fand ich unfassbar. Also das ist ja dann quasi die Computertechnologie von heute, die einfach berechnet, ja, ich habe jetzt die und die Geschwindigkeit und wir haben die und die Gravitation und dann muss ich jetzt anfangen, mein Triebwerk anzuzünden, damit ich so gerade eben Geschwindigkeit 0 habe, wenn ich auf den Boden aufkomme.
Mhm.
Also ich weiß nicht, ob man sich das irgendwie, ob man sich das vorstellen kann. Also ich finde das unfassbar.
Aber da sind von dem Triebwerk selber auch kaum Nuancen möglich, oder wie? Also, dass es dann weniger Schub geben kann oder mehr Schub?
Also, das Triebwerk ist relativ gut throttlebar, aber nicht so weit, dass man unter das Gewicht der Rakete kommt.
Mhm.
Na, also es ist jetzt nicht wie bei einem, also das kann man sich vielleicht bei manche von euch, die weiß nicht, wenn man nach Holland in Urlaub fährt oder sowas, dann kennt man ja typischerweise diese Gasherde. Und auch bei den Gasherden gibt es ja eine kleinste Stufe, aber manchmal hat man Nudeln auf dem, vielleicht Nudeln, vielleicht kocht man wie, vielleicht kocht man die Nudeln mit Deckel und dann selbst in der kleinsten Stufe stellt man fest, das ist noch ein bisschen zu viel.
Ja.
Und das ist es eigentlich auch bei der Rakete. Also selbst die kleinste Stufe ist noch ein bisschen zu viel Schub und entsprechend muss man einfach so planen, ja komm, wir lassen es fallen und hoffen, dass wir dann halt so einen Hover-Slam irgendwie hinkriegen. Und,
ein schöner Vergleich, gefällt
mir. das Ding dann auf die Plattform bringen. Ja.
Ja,
ja, wie sind wir drauf gekommen?
Na, dass ich das verrückt fand, dass was da an Schub nötig ist bei der Masse an Gewicht.
Genau.
Um die letzten 2 Sekunden oder lass es 5 Sekunden sein, da auch überhaupt noch mal eine Bewegung reinzubekommen.
Genau.
Weil die Fläche des Pads ist ja nun nicht wirklich groß.
Nee, nicht besonders.
Sonst landet es halt im Wasser.
Ja.
Und das gab es ja in der Vergangenheit auch schon, aber man hat ja viel aus den Fehlern gelernt und hat, glaube ich, schon eine ganze Weile keinen großen Fehler mehr gehabt.
Ja, so würde ich das nicht sagen. Ich meine, dass die Starlink 5 und 6 versenkt haben, den Booster.
Oh, nun gut. Also da möchte ich nichts gesagt
haben. Genau, das ist noch gar nicht so lange her, aber da muss ich auch sagen, ich vermute, dass das zu großen Teilen einfach mit dem iterativen Ansatz bei SpaceX zu tun hat. Also ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht das eine oder andere Neue in den Steuerungscode der Raketen reingerutscht ist, um vielleicht mal was Neues auszuprobieren. Und man muss sich vor Augen halten, dass normalerweise, wenn eine Ariane startet oder wenn eine Soyuz startet oder wenn eine Atlas startet, das sind alles Raketen, die bringen ihre Nutzlast in den Orbit und dann fallen sie ins Meer. Und also ich glaube, jede gelandete Rakete von SpaceX ist ein Riesenerfolg. Und selbst wenn man die Rakete nicht landet, dann ist die Mission, also der Hauptzweck ist ja, eine Nutzlast in den Orbit zu bringen. Das ist ja dann immer noch gegeben und gut, dann hat man halt mal irgendwie für ein paar hunderttausend so eine Raketestufe ins Wasser gesemmelt, aber dafür hat man, denke ich, unfassbar wertvolle Erkenntnisse. So.
Ja. Und da gab es auch mal ein schönes Video, da hat SpaceX mal alle fehlgeschlagenen Falcon 9-Raketen auch dokumentiert und das war eigentlich auch mal ganz interessant zu sehen, wie die alle in die Luft gehen oder im Wasser versenkt werden.
Schön auf klassische Musik getimed, ja. Genau. Das war auch ein schönes Video, meine Güte. Viele schöne Videos, meine Güte. Viel Zeit.
Schade, dass wir das nicht so zeigen können.
Ja, das
aber da muss man sich dann halt durch die Shownotes hangeln und sich das mal geben für 10 Minuten.
Aber das ist es wert, das ist es wert, gerade jetzt, wenn man mal ein bisschen, wenn man auf der Arbeit vor dem Computer sitzt und der Arbeitgeber einem per Proxy vielleicht nicht YouTube gesperrt hat und man möchte ein bisschen prokrastinieren, dann seien euch diese Videos empfohlen. Die Shownotes.
In der Pause.
Ja, genau, in der Pause, selbstverständlich. Was dachtest du denn? Falls ihr dann tatsächlich in der Pause Interesse habt, auch mal in die Shownotes zu schauen und euch denkt, meine Güte, ich habe die ja nur auf dem Handy und ich will jetzt hier nicht den YouTube-Link abtippen, dann selbstverständlich, wir haben die Shownotes auch auf unserer Homepage, das ist elontime.de und da findet ihr unter der jeweils aktuellen Episode auch die Shownotes, in die ihr da reinklicken könnt.
Sehr gut.
Ja, oder?
Wollen wir jetzt mal zu Tesla rüber switchen?
Ja, sehr gerne. Dann switchen
wir
mal.
Von Raumfahrt zu Tesla.
Von Raumfahrt zu Tesla. Von Raumfahrt zu Tesla. kommen wir rüber zu Tesla. Was haben wir denn hier Wunderbares stehen?
Wollen wir mit der Freeman Factory gleich anfangen?
Fangen wir gerne mit der Freeman Factory an. Was war mit der Freeman Factory?
Ja, ist diese Woche von Elon Musk selber erstmal wieder eröffnet worden. Er ist dort selbst auch erschienen und hat sich vor seine Kollegen gestellt oder vor seine Mitarbeiter besser gesagt und hat gesagt, wenn einer der Mitarbeiter irgendwie festgenommen werden sollte, weil ja noch keine Genehmigung gab von den kalifornischen Behörden, dass er dann dafür zur Rechenschaft gezogen wird und nicht seine Mitarbeiter.
Genau, also ich wollte schon sagen, also wir packen jetzt hier ja relativ hart für harte Geschütze aus irgendwie, ne? Also stellt sich vor seine Mitarbeiter und Gefängnis und warum das Ganze, weiß ich nicht, hier in Deutschland wäre es auch völlig normal irgendwie jetzt, wenn VW wer da seine Fabriken öffnet, das ist halt auch schon passiert.
Ja, aber Kalifornien war da doch noch recht zurückhaltend, was dann auch die Lockerungen von Corona-Maßnahmen anbelangt. Meine auch gelesen zu haben, dass es einige Fabriken gab, die auch schon geöffnet waren, aber nur Tesla noch nicht so richtig öffnen durfte, ne?
Okay, also das heißt grundsätzlich, ich wollte es nur einmal kurz einordnen irgendwie, das heißt in Fremont ist Kalifornien, richtig?
Mhm.
Ja. In Kalifornien ist es bestimmten Unternehmen, vielleicht richtet sich das tatsächlich nach Branche oder vielleicht machen sie da doch von Unternehmen nach Unternehmen, wie auch immer, es war Tesla bis zum Zeitpunkt, lass mich einmal gucken, von wann der Tweet war, war es bis zum 12. Mai zumindest noch eindeutig nicht erlaubt, die Fabrik in Fremont wieder zu öffnen. Darüber hat sich Elon einfach, ja, wie Elon halt so ist, drüber hinweggesetzt. Und ja, jetzt wurden dann Hygiene unter Einhaltung von Hygieneschutzmaßnahmen, also ich hatte da einige Plakate gesehen, die aufgehängt wurden. Ich hatte Flyer gesehen, die an die Mitarbeiter verteilt wurden. Ich hatte gesehen, dass die Busse, mit denen die Mitarbeiter zur Fabrik pendeln, dass da wesentlich mehr Busse eingesetzt wurden, einfach um den Abstand in den Bussen zu gewährleisten. Aber Elon hat jetzt halt gesagt, jo, wir machen mal die und die Hygieneschutzmaßnahmen und dann machen wir mal wieder auf. No. Ich meine, dass der Gouverneur von Kalifornien
sich Gavin Newsom.
Genau.
Der hat dann versucht, ein bisschen die Wogen zu glätten, ja, weil das Gesundheitsamt in Alameda County, also ein kleinerer Bereich von Kalifornien, da sich so ein bisschen dagegen gestellt hat und der Gavin Newsom hat dann versucht, das so ein bisschen zu glätten, die Wogen. Und hat gesagt, dass es dann möglicherweise nächste Woche wieder eröffnet werden kann auch. Aber wie kam es jetzt dazu, dass es doch kein Problem ist, wenn die das jetzt schon öffnen?
Genau, das finde ich eine sehr gute Frage. Ich habe mir da auch jetzt im Verlauf der Woche immer mal wieder Gedanken drüber gemacht. Natürlich, also unser Lieblingsblondinchen aus Amerika, Donald Trump, ist da dann auch noch mit in die Diskussion gesprungen und hat gesagt, hey, Kalifornien, habt euch doch nicht so, lasst Tesla doch mal wieder die Fabrik aufmachen. Aber nichtsdestotrotz habe ich mich gefragt, wie würde ich das sehen, wenn es jetzt nicht Tesla wäre? Also wenn ein Unternehmen entgegen der geltenden Bestimmung für sich selber beschließen würde, ja, eigentlich dürfen wir es nicht, aber wir machen mal wieder auf.
Mhm.
Und
ging mir auch so durch den Kopf, wenn das jetzt hier so ein kleines oder so ein Unternehmen hier in der Umgebung wäre bei uns und die dann einfach beschließen, sie machen das, dann würde es auf jeden Fall einen Aufschrei geben und das Unternehmen müsste dann zur Rechenschaft gezogen werden.
Ja, oder auch kein kleines Unternehmen. Ich habe mir, also man, vielleicht betrachtet man ja, also weiß ich nicht, jetzt hier natürlich, man redet hier viel über SpaceX, Tesla und Elon Musk und tendiert ja auch in vielen Fällen, denke ich, dazu, das gut zu sehen, weil man einfach für Elektromobilität und für einen grünen Fußabdruck ist. Aber ich hatte mir überlegt, ja gut, weiß ich nicht, Tesla macht das jetzt, aber was würde ich sagen, wenn jetzt VW anfangen würde, da wieder die Produktion des Jetta TDI oder sowas, der ja auch in Amerika wirklich ein Verkaufsschlager ist, meine ich sogar nach wie vor, oder zumindest war bis Dieselgate, aber ein sehr relativ häufig anzutreffendes Fahrzeug ist der Jetta tatsächlich in Amerika. Und was hätte ich da gedacht irgendwie? Dann hätte man wahrscheinlich wieder die Verteuflung irgendwie ausgepackt, ne? Also wie kann VW nur dieses Werk wieder öffnen? Deshalb, ja, das, aber ich denke, das war in gewisser Weise, war es vielleicht nicht direkt abzusehen, aber wir haben das in der letzten Woche nicht ausführlich besprochen, aber während des Earnings Call, also während Elon die Quartalszahlen bekannt gegeben hat in der letzten Woche, hat er das ja auch gesagt, ja, Kalifornien kommt ihm so ein bisschen, weiß ich nicht, finde er so ein bisschen faschistisch, wie das Ganze hier gehandhabt wird mit den Hygienestandards, mit der Einschränkung durch die Pandemie einfach, was natürlich harte Worte sind. Aber ja, ich habe es auch noch nicht so richtig einordnen können für mich, wie ich das Ganze, was ich davon jetzt halten soll. Ich finde es natürlich gut, irgendwie, wenn da jetzt ein bisschen Liberalität wieder an alle, also wenn alle so ein bisschen von so einem etwas liberaleren Spirit profitieren können. Aber
Und auch alle Unternehmen irgendwo gleich behandelt werden. Ja. Das wäre eigentlich auch mir dann so ein Anliegen, dass da Tesla so gut ist oder so interessant und so fortschrittlich, wie das Unternehmen auch ist, dann aber auch keine Sonderwege kriegt.
Nee, genau. Also da sagtest du ja gerade schon, also so hatte ich es aber meine ich auch rausgehört, dass das eine oder andere Unternehmen schon wieder produzieren durfte. Jetzt bin ich mir da nicht sicher, weiß nicht, wenn die sowas wie medizinisches Equipment produziert haben, ja, dann ist das vielleicht gar nicht verkehrt. Aber nein, ich finde es auch irgendwie, wenn jetzt alleine dadurch, dass Elon mit Tesla eine gewisse Reichweite erzielt und dadurch, dass der Präsident der Vereinigten Staaten ein Fan davon ist, dass es dass Tesla Fahrzeuge made in America oder made in the US, wie es ja dann immer so schön genannt wird, auf den Markt bringt, dass dadurch eine Sonderbehandlung resultiert, das fände ich auch irgendwie bedenklich und nicht, also das wäre jetzt nichts, was man sich in sein Poesiealbum schreiben sollte, glaube ich.
Ja. No. Das stimmt wohl.
Gut, aber nichts Genaueres wissen wir tatsächlich nicht. Die Fabrik ist jetzt wieder in Betrieb. Sollten dann wieder erwarten, tatsächlich noch irgendwelche Verhaftungen irgendwelcher Tesla-Manager oder Elon höchst selbst erfolgen. Ihr werdet es spätestens in der nächsten Woche oder in den nächsten Wochen dann im Podcast erfahren. Und ansonsten halten wir euch natürlich auch über Twitter auf dem Laufenden. Der Elon Time Podcast ist unter Elon Time Podcast tatsächlich bei Twitter erreichbar. Da könnt ihr euch auch gerne mal reinklicken. Ja.
Ja. Dann hatten wir da noch die Ankündigung, dass die nächste Gigafabrik, also Gigafactory 5, dann nach Texas kommen könnte. Texas Austin. Es ist auf jeden Fall in die nähere Auswahl gefallen. So richtig, so meinte ich das gelesen zu haben, steht es noch nicht fest. Aber sie können sich schon mal glücklich schätzen, in die nähere Auswahl gekommen zu sein.
Ja, ich habe jetzt hier tatsächlich aus den Shownotes einmal aufgemacht, den Artikel von Electrek. Und da ist die Headline: Tesla's new factory is going to be in Austin, Texas. Going to be, also Teslas nächste Gigafactory wird in Austin, Texas stehen. Würde ich jetzt tatsächlich, wenn Electrek einigermaßen journalistische Maßstäbe einhält, so deuten, dass das schon ziemlich durch ist.
Klar ist, okay.
Was ich am interessantesten, also ich finde Austin, Texas aus zwei Perspektiven interessant. Einerseits, wir können gleich mal kurz über den Zeitplan sprechen. Das andere ist aber, ich weiß nicht, ob du das wusstest, in Texas dürfen tatsächlich keine Teslas verkauft werden.
Okay. Ich hab das irgendwie im Hinterkopf, aber ich wusste nicht mehr, wo das war. Das ist dann natürlich interessant. Das wird sich dann aber nochmal ändern müssen.
Ja, ich denke auch. Also ich habe da nur einen Tweet von Ben Sullins gelesen. Und zwar hatte Ben Sullins, auch ein Tesla, er ist YouTuber, hatte einen Beitrag vom Gouverneur von Texas retweetet, wo der Gouverneur von Texas dazu einlädt, doch nach Texas zu kommen, wo dann Ben Sullins einfach mal vorsichtig nachgefragt hat, ja, erlaubt ihr Tesla dann jetzt zukünftig auch Autos in Texas zu verkaufen, oder?
Okay.
Ne, aber ich denke, dass das müsste ja Hand in Hand gehen, und ich glaube, dass die Hürde in Texas ja tatsächlich war, dass man dort nur Autos verkaufen dürfe, wenn man dort auch irgendwie wenn man da eine Niederlassung hat oder sowas. Also irgendwie hatten sich die etablierten Autohersteller, hatten da relativ viel Lobbyarbeit geleistet, dass am Ende die Auslegung so war, dass nur Tesla, die machen ja Direktvertrieb, dass nur Tesla da keine Fahrzeuge verkaufen durfte, weil sie eben halt Direktvertrieb machen und keinen Filialvertrieb.
Okay.
Ja, aber ich denke, da müssen die ja dann nochmal drüber arbeiten. Das kann ja nicht ernsthaft sein, dass da eine Gigafactory dann steht und da keine Autos verkauft werden dürfen.
Ja. Ich habe gerade nochmal nachgelesen, nach Texas kommt es auf jeden Fall, da hast du recht, ist okay. Noch nicht ganz klar, wohin.
Oh, okay.
Ob das nach Austin kommt oder nach Tulsa.
Ja. Okay. Umso spannender, wenn jetzt noch nicht klar ist, wo es hinkommt, finde ich eigentlich den Zeitplan, weil ich habe gelesen, dass das tatsächlich bis Ende 2020 durch sein soll.
Ja, also finde ich ein bisschen absurd, verrückt. Das müsste ja bedeuten, dass die ein schon bestehendes Gebäude irgendwie aufnehmen, ja, und dann da innerhalb kürzester Zeit die ganzen Produktionsanlagen hinstellen oder die Produktionsanlagen schon da sind und nur umprogrammiert werden müssten oder umgebaut werden.
Vielleicht ist Elon auch so verärgert von der kalifornischen von der kalifornischen Produktions- oder von der Unternehmenskultur, dass jetzt einfach Fremont abgebaut wird und in Texas wieder aufgebaut wird. Aber nein, Spaß beiseite. Ich fände Ende 2020 auch sehr ambitioniert. Ich würde das tatsächlich in die Kategorie Elon-Time eingruppieren. Also dass hier mal, ja, Elon wieder andere zeitliche Maßstäbe ansetzt als Normalsterbliche.
Ja.
Ja.
Ich muss mich nochmal korrigieren. Also diesen Artikel habe ich bei CNBC gelesen. Tulsa ist in Oklahoma, das ist ein eigener Bundesstaat, und Austin ist in Texas. Also Tulsa ist nicht in Texas. Also es steht tatsächlich immer noch, wenn das CNBC stimmt, zwischen Oklahoma und Texas.
Okay, ja gut, dann da beißen sich ja dann tatsächlich Electric und CNBC. Aber das können wir ja, weiß ich nicht, ich denke nicht, dass sie innerhalb der vielleicht ziehen sie auch schon innerhalb der nächsten Woche die Gigafactory hoch, aber sollte bis nächste Woche die Gigafactory noch nicht stehen, reichen wir dann die Info nach, ob es jetzt knallt oder nicht.
Ja, genau.
Gut, wunderbar, machen wir so. Wir hatten uns überlegt, dass wir vielleicht mal, also ich hatte ja gerade Ben Sullins angesprochen oder im SpaceX-Segment Scott Manley, dass wir vielleicht irgendwann für eine Folge oder vielleicht sogar mal für eine Bonusfolge vorbereiten, so ein paar Persönlichkeiten rund um die Berichterstattung. Das wäre vielleicht noch was, ne?
Also das ging mir vorhin auch durch den Kopf, als du zum Beispiel Jim Bridenstine gesagt hast. Ich glaube nicht, dass es jedem bewusst ist, dass das der NASA, Head of NASA ist.
Der Administrator, genau.
Ja, genau. Zum Beispiel. Das ist nicht verkehrt, wenn wir das mal ein bisschen einordnen. Ja,
so eine Art Organigramm oder sowas, da können wir ja dann, wenn wir das hier tatsächlich in Padlet ein bisschen schön gestaltet kriegen, können wir das vielleicht sogar exportieren und dann auf der Homepage bereitstellen.
Ja, nur für unsere Zuhörer, wir hatten vorhin in der Vorbesprechung festgestellt, dass Silas und ich doch auch eher so die grafischen Typen sind, weshalb wir mit diesem Padlet ziemlich gut zurechtkommen und uns auch vieles gerne grafisch darstellen zur besseren Übersicht. Und ja, da wäre ich dann sehr dafür, dass auch diese Persönlichkeiten in einer grafischen Darstellung zur Schau kommen.
Ja, wunderbar. So machen wir das doch dann. Gut, ich gucke gerade noch mal durch. Eine News, ich würde sagen, vielleicht können wir dann auch die letzte News für heute machen. Da habe ich hier noch die Boring Company, da könnten wir noch mal kurz ein Wort zu verlieren. Weil ansonsten haben wir, glaube ich, ganz gut gewildert hier in unserem Pad.
Boring Company weiß jeder von deinen Zuhörern, was das ist, ne? Du hattest ja schon mal so ein, so ein Special auch gehabt, ne?
Genau, im Trailer hatte ich tatsächlich, ich glaube, die Boring Company, das letzte Mal erwähnt, die Boring Company zu, ja, direkt deutsch übersetzt, die langweilige Firma. Und, oder Bohrfirma, also das ist doppelt besetzt im Englischen, Boring, entweder bohren oder langweilig. Auf jeden Fall hat die Boring Company, das ist die Firma, die, ja, wie im Namen steckt, den Tunnelbau vergünstigen will im Wesentlichen. Also alle von Elons Firmen drehen sich ja letztlich irgendwie darum, dass man bestehende Produkte oder ein bestehendes Marktsegment nimmt und das im Wesentlichen auf Verfügbarkeit und Kosten hin optimiert. Und so auch bei Boring Company, wo Elon ja auch vor ewigen Zeiten mal festgestellt hat, meine Güte, Tunnelbau ist langsam und Tunnelbau ist teuer, woran könnte das liegen? Und die Quintessenz war im Wesentlichen, dass die Tunnel doch in den meisten Fällen viel zu groß sind, dass man doch vielleicht einfach Tunnel bohren könnte zunächst mal, die nur so groß sind wie ein Fahrzeug, also eine Spur im Grunde. Und diese Spur könnte man dann dort vielleicht so schmal machen, dass nur ein autonom gesteuertes Auto durch diesen Tunnel fahren könnte, weil man als Mensch einfach immer links und rechts gegen die Wand stoßen würde. Man würde wahrscheinlich auch irgendwann am Ende ankommen, aber das Auto wäre nicht mehr ganz fit. Und dass man quasi wie auf Schienen durch ein vielleicht am ehesten vergleichbar wie einen U-Bahn-Tunnel für Autos, oder?
Ja.
So London, genau. Also in London füllt ja so eine U-Bahn auch den gesamten Tunnel aus und also immer so die Previews für diese Boring, für diese von Boring gebohrten Tunnels waren immer, dass dann Model X mit Autopilot durchgeschossen ist. Und ja, was hat denn Boring Company überhaupt für einen Auftrag gehabt?
Tunnel zu bohren von A nach B. Oh, nicht wahr?
Ja, Tunnel zu bauen von A nach B in Las Vegas. Darauf wollte ich
Las Vegas.
Eigentlich hinaus, ja, genau. Und das war überraschend früh, wurde bekannt, dass Elon Zuschlag bekommen hat für die CES 2020 war es, ne?
Mhm, ja, richtig.
Genau, also die CES findet ja standardmäßig in Las Vegas statt. Ob die dieses Jahr stattfindet, ist ja angesichts der aktuellen Situation noch nicht ganz klar. Ich vermute eher, dass die in ein Online-Format rutschen wird. Aber im letzten Jahr hat Elon den Auftrag angenommen, in Windeseile zwei Tunnel zu bohren, anlässlich der CES in Las Vegas, um nämlich Messebesucher von A nach B zu transportieren. Und da ist jetzt der zweite Tunnelabschnitt fertig geworden, früher als geplant. Und somit sind sie in dem Fall tatsächlich nicht nur im Zeitplan, sondern sogar vor Zeitplan. Ich muss sagen, ich bin bei dem Rest nicht ganz drin. Du sagtest im Eingangsgespräch allerdings noch, dass noch jetzt dann weiterhin Tunnels geplant sind, weil man vorm Zeitplan ist zu Hotels beispielsweise.
Ja, genau, das meine ich in einem Tweet gelesen zu haben und zum Flughafen auch von Las Vegas. Also das sind dann so die nächsten Steps, die man angehen will.
Wäre natürlich schade, wenn die ganzen Tunnels dann letztlich ja eben nicht zur Messe eingesetzt würden irgendwie, ne? Da
ja, gut, gibt ja, die CES findet immer im Januar statt, das heißt CES 2020 hat schon stattgefunden, dann für 2021 würde man das dann vielleicht auch schon mal vorbereiten. Wobei ich jetzt auch nicht genau weiß, also das Video, was ich da gesehen habe, das war ja ein Tunneldurchbruch und da gehört ja noch einiges mehr dazu an Infrastruktur, muss man dann ja auch ordentlich anbinden und so. Da habe ich jetzt gar keinen Überblick, wie weit das schon fortgeschritten ist, ob da jetzt wirklich nur die Tunnel gebohrt werden oder auch schon auch Zuleitungen hergerichtet werden. Das kann ich mir zumindest aus den Bildern, die ich gesehen habe, noch gar nicht so vorstellen.
Ich bin mir, also das wäre vielleicht auch was wir nochmal durchrecherchieren können. Ich schreibe mir das gleich einmal kurz auf, dass wir da nochmal weiter reingucken können, weil ich fände auch ganz spannend, ob diese weitere Infrastruktur überhaupt von Tesla bereitgestellt wird. Mhm. Oder ob da die Boring Company irgendwie noch was mit zu schaffen hat oder ob da irgendwelche Subunternehmer dann noch dran sind. Weil natürlich zwei, also jetzt das ist jetzt ja der zweite Tunnel durch, der zweite Abschnitt dann. Aber was machen die damit, ne? Also kommen da also fahren da tatsächlich dann Model X durch, wo jeweils nur 5 Personen reinpassen oder soll da irgendwie sowas wie ein Shuttle irgendwann mal, der dann mehr Personen oder da habe ich ehrlich gesagt keinen Überblick. Weil zugegebenermaßen so häufig kommen auch keine News von The Boring Company.
Ja, und da muss man auch mal schauen, inwiefern jetzt zum Beispiel diese Firmen wie Hyperloop, die ja daraus auch hervorgegangen sind, gab ja diesen Wettbewerb, den er ausgeschrieben hat, dann da auch solche Shuttle-Fahrzeuge oder Shuttle-Vehikel herzustellen und sich viele Universitäten daran beteiligt haben und ein Münchner Unternehmen Hyperloop da auch ziemlich erfolgreich hervorgegangen ist. Inwieweit die jetzt eigentlich sind und dann da auch vielleicht auch eingesetzt werden oder nicht eingesetzt werden. Das ist eigentlich auch mal nochmal eine interessante Frage, dass ich auch schon länger mal verfolgen wollte. Ja. Was ich aber sagen kann, dass Las Vegas da auch sehr gut mit Tesla zusammenarbeitet oder mit der Boring Company, meine ich, und die da sich sicherlich auch sehr gut absprechen werden, was jetzt die weitere Infrastruktur anbelangt. Und letzten Endes ist es ja dann auch eine Sache, die der Öffentlichkeit zugutekommt und somit wird dann wahrscheinlich auch ein größerer Anteil von den Steuerzahlern in das Projekt eingebracht werden.
Ja gut, das kann natürlich sein, ja. Das wäre natürlich toll, wenn es jetzt nicht nur ein Vorzeigeprojekt im Rahmen der, weiß nicht, dann nächstjährigen CES wäre, sondern wenn es was wäre, was man längerfristig der öffentlichen Hand übergeben kann irgendwie, ne?
Ja.
Was eine sinnvolle Ergänzung dann entweder zum Pendeln mit dem Auto ist oder tatsächlich auch eine sinnvolle Ergänzung zu Bus und Bahn. Ne?
Ja.
Gut. von deiner Seite sonst noch Wünsche für diese Woche? Aber ich glaube, soweit sind wir ganz gut durchgekommen, ne?
Ja, ich hätte jetzt erstmal keine weiteren Ergänzungen.
Okay. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, dass ihr in dieser Woche auch wieder dabei gewesen seid. Ich muss sagen, ich hatte diese Woche echt ein richtig gutes Gefühl. Hat mir noch mehr Spaß gemacht als beim letzten Mal. Weiß nicht, wie dir das ging.
Ja, also ich finde das Konzept des Nicht-Festhaltens an einer Arbeitsliste gar nicht verkehrt.
Also, ja.
Fand ich angenehmer.
Ja, also kein Pflichtenheft irgendwie zu entwerfen, wo man dann dran festhalten muss, um das durchzukriegen oder sowas. Ja doch, das fand ich jetzt auch sehr angenehm. Mhm. Wir würden uns natürlich riesig freuen, wenn ihr dieses Projekt als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Technik, Tesla und Space Community seht. Wenn dem so ist, schickt uns doch gern Feedback an post@elontime.de. Den Link zum Postfach habe ich euch ansonsten auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Folgt gerne auch dem Podcast auf Twitter. Das ist @elontimepodcast, alles zusammengeschrieben auf Twitter. Oder lasst gerne auch ein paar Sternchen bei iTunes da. Mit den Sternchen bei iTunes insbesondere leistet ihr einen wichtigen Beitrag zur Sichtbarkeit des Podcasts. Wenn man beispielsweise mal nach SpaceX oder Tesla sucht, wird man relativ schnell feststellen, dass zumindest bei SpaceX als Suchbegriff sind wir mittlerweile gelistet. Und da klettern wir schrittweise nach oben. Damit das auch weiter in Richtung nach oben geht, gerne eine Bewertung bei iTunes dalassen. Sollte euch etwas nicht gefallen haben, freuen wir uns selbstverständlich auch über konstruktive Kritik an die genannten Kanäle. Ja, Albrecht, dann würde ich sagen, vielen Dank. War wirklich angenehm und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder, oder?
Wir hören uns.
Oh ja, stimmt, genau. Aber ich bin mir sicher, irgendwann komme ich auch mal vorbei, wenn die Factory fertig ist, dann gucken wir uns das mal zusammen an.
Ja, hätte ich dir einiges zu zeigen. Du kannst auch gerne vorher schon vorbeikommen.
Ja, ich hoffe, das wird was. Wir gucken mal.
Ja, wir schauen.
Ja, aber wir hören uns erstmal in der nächsten Woche. Bis dahin. Tschüss.
Bis dahin. War wieder sehr angenehm. Ja. Ciao.